Hey, ich bin Mirko Becker und das ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute zu Gast bei mir ist Tobias Picard, der Herr über 3 Millionen Bildern. So hat es die Hessenschau mal formuliert. Ja, und auch wenn ihm die Fotografien nicht selbst gehören, es gibt vermutlich kaum eine Aufnahme, die er nicht kennt. Denn Tobias Picard, der ist seit 1990 Historiker und Archivar am Institut für Stadtgeschichte hier in Frankfurt. Sein Fokus, der liegt vor allem auf fotografischen Sondersammlungen und Stadtbilder vor 1943. Er hat unzählige Vorträge gehalten, Führungen gegeben und Bücher veröffentlicht. Herr Picard, der ist einer meiner wichtigsten Quellen und Ansprechpartner für Beiträge bei Damals in Frankfurt. Aber bald muss ich auf ihn verzichten, denn Ende Oktober geht er in seinen wohlverdienten Ruhestand. Für mich Grund genug, mit ihm über sein Schaffen und seine Highlights zu sprechen. Darüber, was ihn so fasziniert an der Arbeit als Archivar und Historiker und welche Geschichten und Bilder aus Frankfurts Historie es ihm besonders angetan haben. Herr Picard, das Institut für Stadtgeschichte, das bewahrt ungefähr 3 Millionen Fotografien auf. Und mein Ziel ist es ja immer, dass ich die alle einmal gesehen habe. Ich habe mich aber gefragt, in Ihren mehr als 30 Jahren hier, wie viele von den Aufnahmen hatten Sie schon in den Händen? Wie viele Aufnahmen kennen Sie persönlich?
Also mal ganz grob gesagt, wenn man in vielen Negativfilmen mal einen Film als ein Thema zählt, auch wenn sich dahinter 30 Aufnahmen verbergen, würde ich sagen, 60-70%
Wahnsinn.
Der habe ich in der Hand gehabt.
Wahnsinn. Da reden wir gleich nochmal drüber, über das ein oder andere Highlight. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie 1959 in Hanau geboren,
ja,
und arbeiten jetzt seit 1990 beim Institut für Stadtgeschichte. Was mich interessiert, ist die Zeit dazwischen. Also was haben Sie da gemacht?
Also ich will die ganzen Wechsel mal weglassen. Wenn man es zusammenfasst, ist das nach dem Abitur und dem Wehrdienst das Studium der Geschichte und im Anschluss daran ein duales Studium zum Diplomarchivar. Das sind also, wenn man das zusammenzählt, 9 Jahre.
Sie haben aber Geschichte studiert?
Ja.
Germanistik?
Ja.
Aber auch Erziehungswissenschaften, oder?
Und Erziehungswissenschaften. Ich wollte in den höheren Archivdienst gehen und damals hieß es, dazu braucht man ein Staatsexamen und die Promotion. Und für das Staatsexamen braucht man ein erziehungswissenschaftliches Begleitstudium und Schulpraktikas. Ich habe also eine ganze Zeit lang ein Lehramtsstudium gemacht. Mhm. Erst während ich am Studieren war und meine Pädagogik schon absolviert hatte, hieß es dann, ja, das geht auch Magister. Und dann habe ich umgestellt. Und mit dem höheren Dienst wurde nichts mehr, weil ich durch eine Kopfoperation einige Zeit verloren habe und dann schon die Altersgrenze nicht mehr geschafft hätte.
Was wäre der Unterschied gewesen, wenn Sie den höheren Dienst?
Das ist der Unterschied zwischen Abteilungsleitung, Archivleitung oder noch mehr,
ja,
zur Sachbearbeiterebene, okay, oder Sachgebietsleiterebene. Das eine duale Studium Archivwesen kann man nach dem Abitur bereits machen, in der Praxis in letzter Zeit eher nach dem Bachelor. Während für den höheren Archivdienst braucht man ein Studium der Geschichte, 5 Jahre. Eine Promotion, wenn es schnell geht, 3 Jahre. Und ein Referendariat im Archivdienst, 2 Jahre. Das macht zusammen 10 Jahre.
Als ich recherchiert habe, was Sie studiert haben und es diese unterschiedlichen Fächer eben waren, da habe ich mich gefragt, ab wann haben Sie sich eigentlich angefangen, für Geschichte zu interessieren?
Das kam schon in der Oberstufe. Spätestens dann, wenn die Wahl der Leistungskurse ansteht, muss man ja seine Schwerpunkte umsetzen. Und das war bei mir Geschichte und Französisch als Leistungskurs. Und bei Geschichte bin ich dann geblieben. Französisch habe ich mir nicht so zugetraut. Da war ich zwar gut, aber wie ich mir gedacht habe, nicht gut genug, um das dann auch zu studieren. Und habe dann auf Anraten meines Vaters Germanistik genommen.
Haben Sie so einen Auslöser, wo Sie so sagen, das hat Sie also getriggert, dass Sie sich für Geschichte interessieren, oder war das einfach schon immer da?
Das war schon immer da, wahrscheinlich väterlich vorbelastet. Mein Vater ist Historiker und Germanist, hat an der Deutschen Bibliothek gearbeitet. Und da wächst man natürlich mit Museen, mit Burgen, mit Klöstern, mit der Regionalgeschichte auf. Ich konnte mir also unter vielem was vorstellen. Und dann hatte ich das Glück, in der Oberstufe einen tollen Geschichtslehrer zu haben. Und der hat dann den Rest dazu getan, dass ich Geschichte studieren wollte. damals schon hieß es, mit Geschichte kann man ja alles und nichts werden. Und da hat mein Vater mich auf die Idee gebracht, mir mal vorstellen zu können, ob das nicht etwas wäre im Archiv. Wir sind nach Wiesbaden gefahren, ins Hauptstaatsarchiv, das war 1977, und haben uns da was erzählen lassen. Und da fand ich das schon sehr beeindruckend, dann mit dem alten Material selbst zu tun zu haben. Mhm. Und das Ganze nicht vermittelt aus der Literatur zu lesen, sondern den unmittelbaren Zugang zu besitzen.
Sie haben Ihre Magisterarbeit dann über Bildungsreform in Frankfurt um 1800 geschrieben.
Das hat damit zu tun gehabt, dass der Prof, bei dem ich gern die Magisterarbeit machen wollte, ein Bildungshistoriker war. Und ich habe einen Schnittpunkt gesucht zwischen Frankfurter Stadtgeschichte, mit der ich mich damals schon beschäftigt habe, und der Bildungsgeschichte. Mhm. Und da Frankfurt früher keine Universität hatte, vor 1914, blieben mir nur die Schulen. Das war ein unbeackertes Feld. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, also dann mache ich das.
Ich habe mich gefragt, was da für Bildungsreformen um 1800 vonstatten gegangen sind.
In Frankfurt große. Die meisten Frankfurter kennen die Musterschule. Mhm. Werden Sie sich vielleicht wundern, warum heißt die Musterschule Musterschule. Das hat seinen Grund. Die Elementarschulen waren seinerzeit eine Verbindung zwischen Katechismusschule, mhm, lutherisch, und Rechnen, Schreiben und Lesen lernen. Das hat irgendwann nicht mehr genügt. Und man hat sich überlegt, wie kann man das anders machen? Mhm. Wie kann man den Lehrerberuf aufwerten? Wie kann man ihn professionalisieren? Wie kriegt man andere Unterrichtsinhalte hinein? Mehr in Richtung Real, Realien. Und da kam hier ein fortschrittlicher Pfarrer und ein fortschrittlicher Beamter auf die Idee, man muss die Lehrer von Lehrerseminaren holen, wo sie ihr Handwerk richtig gelernt haben. Nicht mehr nur, wo sie es wie innerhalb einer Zunft von Vater zu Sohn weitergeben. Und man muss von einer solchen Schule aus dann Lehrer ausbilden, sagen, diese Schule ist der Vorbild, das Muster, so sollt ihr es machen. Und so kann sich das Schulwesen dann von dort aus reformieren. Mhm. Das war der Gedanke. Und zu diesem Gedanken hat man eine bestimmte Pädagogik genommen. Damals war in aller Munde die Pädagogik Pestalozzis. Mhm. Denn der hat es geschafft, selbst aus Kindern, wie wir heute sagen würden, bildungsfernerer Familien, eine Menge an Begabungen und Fähigkeiten zu entwickeln. Und so ist die Musterschule dann geworden zur ersten Schule, die nach pestalozzischen Grundsätzen eingerichtet wurde in ganz Deutschland. Aha. 1805.
Deswegen heißt die Musterschule?
Deswegen heißt die Musterschule, wegen ihres vorbildhaften Charakters.
Ach, Wahnsinn.
Und gleichzeitig hat sich in Frankfurt dann noch eine jüdische Reformschule gebildet, das jüdische Philanthropien, die sich in ihrer Anfangszeit wiederum stark an der Musterschule und an Pestalozzi orientiert hat.
Wissen Sie, ob es da nochmal Umbrüche gab? Weil um 1800, da existierte noch das Heilige Römische Reich so in den Endzügen.
Ja.
Dann kam ja unter napoleonischer Herrschaft und dann ist es ja quasi zur freien Stadt Frankfurt geworden. Gab es dann auch nochmal in der Zeit Umbrüche innerhalb dieser wenigen Jahre?
Die wenigen Jahre waren dahin nochmal fördernd fürs Schulwesen, als man das Gymnasium gleichzeitig mit Realien reformiert hat, aber trotzdem noch den altsprachlichen Unterricht beibehielt. Mhm. Die Religionsstunden mussten überall zurücktreten angesichts der Bildungsreformen. Dann hat man es geschafft, das niedere Schulwesen zu verstaatlichen, also die Reformintention etwas später umzusetzen. Man hat Realschulen für alle Konfessionsgemeinden gehabt in der freien Stadt. Man hat sich auch an den Nachbarländern orientiert, an den Nachbarstaaten, die ja auch vorangingen, und konnte da als freie Stadt nicht dahinterstehen. Die Musterschule als bürgerliches Reformprojekt und das Philanthropien als jüdische Schule führen noch ein paar Jahrzehnte eine eigene Existenz. Mhm. Das Philanthropien ohnehin. Die Musterschule wird dann erst im Kaiserreich nach 1871, weil sie sich alleine nicht mehr halten konnte, Verbesserung der Lehrergehälter, Erweiterung des Kollegiums, Zahlung der Pensionen, all das war schwierig. Erst dann wurde die Musterschule städtisch finanziert und dann musste sie sich ins allgemeine Schulsystem auch unter den staatlichen Lehrplänen stärker integrieren.
Wie kam man auf die Musterschule, wenn man in dem Einzugsgebiet gewohnt hat oder wenn man das genötige Kleingeld hatte?
Einzugsgebiete waren damals maßgebend nur für die niederen Schulen, für die Elementarschulen. Mhm. Bei den höheren Schulen ging es schon darum, waren die Eltern vielleicht auch auf einer höheren Schule. Dann gingen die Kinder mindestens auf eine ebenso höhere Schule, vielleicht aber auch auf eine noch ein kleines Stückchen höhere Schule. Mhm. Und wie hoch eine Schule angesiedelt war, hat sich natürlich festgemacht am Bildungsabschluss, den sie verteilt hat, also an den Berechtigungen, die mit den Abgangszeugnissen herauskamen, aber auch am Schulgeld. Mhm. Es gab also eine genaue Schulgeldstaffelung. Das ist eine 6-Mark-Schule, das ist eine 18-Mark-Schule, das ist eine 50-Mark-Schule, eine 100-Mark-Schule und bei der Musterschule dann das höchste, eine 150-Mark-Schule. Ja, und so konnten sich also die Eltern das nicht unbedingt aussuchen.
Ja.
Es haben wahrscheinlich auch wenige ärmere Kinder gewagt, ärmere Eltern, ihre Kinder dann in eine Umgebung zu schicken,
ja,
wo andere Kinder aus anderen Kreisen sind. Gleichwohl ist es durchaus vorgekommen, dass in niederen Schulen mal ein begabtes Kind entdeckt wurde, mhm, und dann mit einem Stipendium auf auch eine teurere Schule geschickt werden konnte. Das gab es. Insbesondere die Facher haben sich damals in der begabten Auslese, begabten Förderung hervorgetan. Mhm. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, vielleicht könnte das Kind dann später Theologie studieren.
Ah, okay, ja, verstehe.
Und sich irgendwie revanchieren. Wir gehen heute davon aus, es gibt eine gemeinsame Grundschule,
ja,
von der 1. bis zur 4. Klasse. Und dann geben die Eltern, so ist es zumindest in Hessen, in der 4. Klasse den Eltern eine Empfehlung und die Eltern können sich daran halten, müssen aber nicht.
Mhm.
Bis 1918 kennt Deutschland keine gemeinsame Grundschule.
Ah.
Das heißt, die Kinder werden von Anfang an auf eine höhere oder nicht höhere Schule geschickt. Mit dem Ergebnis, dass die Durchlässigkeit dann natürlich viel schwieriger ist,
ja,
als wenn man die Kinder gemeinsam 4 Jahre erzieht.
Das heißt aber auch, dass der Weg relativ schnell vorgeebnet war, oder?
Der Weg war relativ schnell vorgegeben. Die Französische Revolution und Napoleon und die Reformbürokratie hatten schon Ansätze zu einer gemeinsamen Grundschule. Die allgemeine Menschenbildung als Konsequenz der Französischen Revolution. Auch in Preußen gab es ein entsprechendes Schulgesetz. Aber die Reaktion nach 1815, nach dem Wiener Kongress, hat an dieser Stelle den Fortschritt wieder zurückgedrängt.
Mhm.
Natürlich wird das dann um 1900 sozialdemokratische Forderung, die gemeinsame Grundschule. Und als dann die Sozialdemokratie nach 1918 regierende Partei war, wird es selbstverständlich auch umgesetzt.
Bevor wir jetzt komplett in die Entwicklung des Schulwesens abdriften, weil das ist total spannend, lassen Sie uns mal lieber zurück zu Ihnen kommen. Sie haben 1990 beim Institut für Stadtgeschichte hier in Frankfurt angefangen und mehr als 30 Jahre später sind Sie immer noch hier. Für mich ist das ein Zeichen, dass es ein absoluter Traumjob für Sie war. Liege ich da richtig?
Ja, das kann man durchaus sagen. Also es gelingt hier natürlich besser als in einer kleineren Gemeinde oder in einem größeren Staatsarchiv, wo man Entfremdeter immer, mhm, nur dasselbe macht. Viel eher die große Geschichte mit der kleinen Geschichte zu verbinden. Also was passiert in Frankfurt und warum passiert es? Ist es später, als es in anderen Städten passiert? Wie wird es durch das Nationale beeinflusst, durch die Gesamtregierung? Wie wird es europäisch beeinflusst? Welche Verbindungen bestehen sogar zur Welt, mhm, über Handel, Messe und so weiter, Finanzwesen? Also die Verbindung von Mikro- und Makrogeschichte, das kann man machen in der ganzen Region. Da, mhm, hat man genug Aufhänger. Oder halt eben in so einer Stadt wie Frankfurt, die reich an Trends ist.
Aber haben Sie
auch in der Geschichte.
Haben Sie sich dann bewusst nach dem Studium dafür entschieden oder den Wunsch gehegt, hier in Frankfurt zu wirken? Oder ist das so ein bisschen auch, man bewirbt sich dort bei den Instituten, die es in den Städten gibt und hofft dann einfach, dass man da unterkommt, wo man gern hin will?
Man kann es hoffen, wenn man heimatverbunden ist. Ich habe zahlreiche Kollegen,
ja,
die sagen, ich will hier von Frankfurt nicht weg, sonst fange ich an zu verwelken. Das gibt's.
Ja.
Damals war unklar, ob wir übernommen werden nach dem dualen Studium. Und wir mussten uns also zunächst mal anderswo umsehen. Ich habe Bewerbungen geschrieben nach Göttingen, wurde eingeladen nach Ratingen, das liegt bei Düsseldorf, und nach Marburg. Es ist jeweils nichts draus geworden, aber ich hätte es einfach machen müssen, weil, ja, die Stellen dort nicht so groß gesät waren. Aber dann kam schließlich doch zur Übernahme.
Wenn man jetzt so drauf schaut, 1990 und 2023, also damals so gut wie keine Computer, jetzt total viel. Und ich habe mich gefragt, wie sich so der Beruf dann für Sie auch im Laufe der Jahrzehnte ja durch die Digitalisierung geändert hat oder ob das im Grunde immer noch das Gleiche ist, weil das jetzt gar nicht so die große Rolle spielt.
Also für mich ist der Beruf noch der gleiche, weil ja die Sozialisation, wenn man mit 30 erst so richtig in den Beruf reinkommt, schon abgeschlossen ist. Mhm. Wir haben hier 1990 angefangen im Karteikartenzeitalter. Da standen 3 Bildschirmarbeitsplätze, die wussten aber nur gewisse Spezialisten zu bedienen. Alle anderen hielten sich an ihre Schreibmaschinen. Mhm. Und dann nahm das den allgemein bekannten Verlauf. Es gab in Frankfurt etwas später als anderswo, denn es gab hier eine Resolution des Personalrates, der für die Stadtverwaltung Frankfurt, für die Stadtverwaltung die Einführung von Computern abgelehnt hat. Das ist ungefähr so wie, wir lehnen Webstühle ab, damit die Weber nicht ihre Arbeitsplätze verlieren. Mhm. Also maschinelle, automatische Webstühle.
Ja.
Es ließ sich natürlich nicht aufhalten. Der Personalrat hat gedacht, er könnte die allgemeine Entwicklung ein Stück um Frankfurt herumleiten. Hat nicht funktioniert. Und dann nahm die Sache halt seinen Verlauf. Dann waren wir auf einmal die Jungen. Die Alten sahen, hier kommen Innovationen und haben uns dann auf die Fortbildungen geschickt. Mhm. Und so hat man sich allmählich in die Materie hineingefunden. Ich sehe aber immer wieder, dass die jetzt nachkommenden Kollegen, die A, digital sozialisiert sind, B, das Ganze dann auch in der Ausbildung hatten, was wir nicht hatten, wiederum ganz anders an die Sache rangehen. Mhm. Die kommen mit der Materie noch viel spielerischer zurecht, als wir, die wir uns das alles doch irgendwie aneignen mussten.
Aber ich habe mir so gedacht, dass das auch also dahingehend einfacher ist, weil man jetzt in der Datenbank was eingeben kann und dann ungefähr rausbekommt.
Das ist natürlich wahr. Also das hat sich alles geändert, aber das haben wir auch so gewollt.
Ja.
Also ich fand es immer grässlich am Anfang, wenn man gewisse Dinge nur finden konnte, wenn derjenige, der wusste, wo sie sind, gerade da war. Das hielt ich schon damals für nicht sehr professionell.
Ja, man ist halt abhängig von gewissen
Personen. Ja, man ist abhängig von jemandem, man ist auch abhängig von dem guten Willen desjenigen. Und wenn der nimmt praktisch sein Wissen mit ins Grab.
Ja.
Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. So kommt man ja zu keinem Fortschritt. Also waren wir da durchaus auf der Seite derjenigen, die sich über das Kommen der Datenbanken gefreut haben. Mhm. Und wir haben das euphorisch begrüßt und auch die Einführung hier den älteren Kollegen damals versucht, so schonend wie möglich nahezubringen. Denn einige haben bezweifelt und sahen praktisch ihr Wissen in Gefahr, ihr altes, handwerkliches Wissen. Aber das ließ sich nicht mehr aufhalten. Die Leitung hat es favorisiert und hat dann praktisch auf uns Junge gesetzt.
Wo war die Angst, was konkret verloren geht oder nicht mehr gebraucht wird?
Ja, wenn Sie eine Datenbank befragen können, wo irgendetwas ist, dann müssen Sie nicht mehr den älteren, weisen, angesehenen Kollegen befragen. Der verliert dann so ein bisschen seinen Nimbus, von dem er eine Zeit lang gelebt hat.
Okay.
Außerdem müssen sich die Kollegen auf gewisse Standards in der Bearbeitung von historischen Materialien einlassen. Mhm. Das Archivwesen ist anders als das Bibliothekswesen, wo ja schon seit Jahrzehnten Regeln bestehen, ein viel subjektiveres Ding.
Inwiefern?
Ich würde fast sagen, bis zum Kommen der Datenbanken, die strikte Verzeichnungsregeln erfordern, weil man sonst in einen Wust kommt und viel zu viele Parallelitäten, war das eine Tummelwiese von Subjektivitäten. Und die Regelhaftigkeit, die praktisch erzwungen wurde durch das Kommen der Datenbanken, hat auch nicht jedem gefallen. Denn da musste er plötzlich seine eigene Arbeit rechtfertigen, was er jahrelang vielleicht nicht musste. Es wurde also den Kollegen viel stärker in die Karten geguckt, als es bisher der Fall war. Ihre Arbeit war viel stärker sichtbar.
Aber ich denk mir so, boah, das ist eigentlich total gut, weil dann kann ich alles in eine Datenbank packen und muss nicht mehr stundenlang irgendwie was raussuchen.
Ja, da hätte ich jetzt beinahe gesagt, Zeit spielt im öffentlichen Dienst keine Rolle. aber diesen Eindruck hatte ich anfangs.
Ja.
Ich fand nur die Zeit an dieser Stelle falsch eingesetzt. Mhm. Man hätte sie für andere Dinge besser nutzen können. Ich kann mich nicht beklagen darüber, dass ich sehr viel liegengebliebenes Material habe und gleichzeitig nicht damit anfangen und die Zeit mit was Nutzlosem verbringen. Und durch das Verzeichnen in Datenbanken und durch den damit irgendwann auftretenden Effekt der geringeren Recherchezeit hat man ja auch Möglichkeiten, das wiederum der Verzeichnung zugutekommen zu lassen. Also ich kann dadurch die Datenbank zum Wachsen bringen.
Ja.
Ja, weniger Recherchezeit, mehr Möglichkeit, die Datenbank zum Wachsen zu bringen oder mehr neues Material zu akquirieren.
Wenn man so von der Digitalisierung spricht, dann spricht man ja auch davon, irgendwie also wirklich viel auch in die digitale Welt zu holen. Generell bleibt es ja so in Archiven, dass das physische Bild man nicht einfach digitalisiert und die physische Variante dann wegwirft. Man hätte gerne digitale Variante, aber es ist nicht die Diskussion da, dass man dann quasi all die Akten und Bilder zum Anfassen vernichtet, oder?
Die Diskussion ist nicht da.
Ja.
Die Diskussion ist übrigens auch in Bibliotheken nicht da. Mhm. Da könnte man ja gleichfalls auf die Idee kommen. Das ist der Auftrag der Bewahrung von Kulturgut. Der ist da. Das ist dann auch eine Langzeitarchivierung. Was einmal im Archiv und Archivgut ist, bekommt das Privileg der Langzeitarchivierung. Die Entscheidung fällt schon vorher durch Bewertung. Was schafft es überhaupt, ins Archiv zu kommen? Das ist, würde ich sagen, die Hauptarbeit, die wir leisten.
Was gibt's da für Kriterien?
Die Kriterien sind unterschiedlich von Material zu Material. Bei den Akten gibt es ganze Bewertungsmodelle, je nachdem, von welcher Dienststelle die Akten übernommen werden. Da werden ganz gewiss nicht 100% übernommen. Aber welche man da übernimmt, ob nur in bestimmten Buchstaben, ob die schwierigen Fälle, ob bestimmte Jahresquerschnitte, darüber gibt es eine anhaltende Fachdiskussion, die zu immer verbesserten Verfahren führt. Bei den Fotos halte ich es, wenn ich etwa bei Mehrfachbelichtungen auswählen muss, für das Beste, den Querschnitt zu nehmen zwischen fotografischer Qualität und Informationsdichte. Und diese Frage der Kassation fällt immer an, denn jeder Fotograf arbeitet so, dass er ein Bild praktisch 10-mal macht und sich dann selbst das Schönste aussucht. Wenn ich weiß, welches er sich ausgesucht hat, dann hebe ich natürlich dieses auf. Wenn ich es nicht weiß, muss ich mir die Gedanken selbst machen. Und dann schaue ich mir die 10 an und vernichte die 9, wo im Grunde weniger drin ist und die weniger gut gelungen sind.
Jetzt ist ja der hauptsächliche Auftrag vom Institut für Stadtgeschichte ja der, hatten Sie eben schon gesagt, die Dokumentation oder das, was an Informationen in Ämtern anfällt, quasi zu archivieren. Ist es dann so, dass wenn jetzt dort jemand arbeitet, weiß, dass die E-Mails, die diese Person schreibt, später ins Institut für Stadtgeschichte wandert? Oder auf welcher Ebene fängt das an, dass man sagt, da schaut man drauf oder da muss man einen Blick drauf haben, weil das sind Informationen, die müssen später dann aus dem jeweiligen Amt ins Archiv gepackt werden.
Da kann ich Ihnen zu wenig sagen, weil das nicht mein spezieller Arbeitsbereich ist. Das wäre was für die Kollegen aus der Abteilung Moderne Akten. Ich würde sagen, ganz bestimmt nicht auf Sachbearbeiterebene, vielleicht noch nicht auf Abteilungsleiterebene, vielleicht beim Oberbürgermeister, beim Dezernenten.
Dann kommen wir aber zu einem Punkt, also was definitiv Ihr Arbeitsbereich ist. Sie haben immer wieder mit größeren Nachlässen auch zu tun, sei es Kurt Weiner, sei es Gottfried Vöhmel. Und was ich mich gefragt habe, ist, wenn Sie so kistenweise Akten und Bilder bekommen, freut man sich da erstmal drauf und sagt, oh, jetzt kann ich endlich alles auspacken? Oder ist es erstmal so, ui, ich habe jetzt 40.000 Bilder von einem Klaus Meyer-Uhde. Wann kriege ich das denn alles gehandelt? Also was sind da so für Gefühle, wenn man so einen Berg bekommt?
Ja. Also ich würde sagen, das Oje Oje ist grundsätzlich immer dabei. Das begleitet einen jeden Tag. Aber die Freude ist noch größer. Denn unsere Hauptaufgabe der Überlieferungsbildung ist ja in dem Moment realisiert, wo ein Fotograf oder ein Sammler irgendwie mit uns zusammenkommt und wir es schaffen, den Nachlass oder die Sammlung in das Archiv zu überführen. Dann haben wir unglaublich viel getan, denn das Ganze hätte ja auch viel schlechter ausgehen können. Die Überlieferung wird vernichtet. Das sind Dinge, die man auch immer erlebt oder mitbekommt. Es gibt zum Beispiel eine Frankfurter Tageszeitung, die hat es tatsächlich fertiggebracht, ihr analoges Bildarchiv komplett zu entsorgen.
Ah, das schmerzt dann, ne?
Also es gibt Dinge, die glaubt man gar nicht. Daher ist jedes gelungene Gespräch eine Freude. Und selbstverständlich setzt sich die Freude dann fort, wenn man in die Kisten reinsehen kann. Und vielleicht sogar etwas findet, was man bisher noch nicht gehabt hat. So wie jüngst eine Kiste, die etwas unbeachtet bei einem ausgeschiedenen Mitarbeiter stand. Die hat ihm wohl gefallen, wahrscheinlich wollte er sie irgendwann mal bearbeiten, aber er kam da nicht mehr dazu. Dann kam sie zu mir und ich machte es auf. Und dann ist das eine hunderte, vielleicht sogar tausende Glasnegative umfassende Sammlung von Schaufenstern Frankfurter Kaufhäuser in den ersten Jahren nach der Währungsreform. Mhm. Wo es also so richtig mit dem Konsum losging.
Also 1948, 1949, 1950.
Wahnsinn. Vielleicht noch bis 51, 52. Auch einige Farbabzüge hat er dazu beigelegt. Und es ist einfach schön zu sehen, welche Mühe sich damals die Schaufensterdekorateure gemacht haben, den Verkauf anzureizen. Und es ist interessant zu sehen, wie schwierig es aber auch noch war zu konsumieren. Denn daneben steht gleich das Schild, hier bekommen Sie Ratenkredite.
Das schreibe ich mir auf, weil das will ich mir nämlich auch gerne ansehen.
Da in den schwarzen Kisten ist es.
In den hier?
Ja.
Ah, Wahnsinn. Das ist das, was ich mich nämlich auch so gefragt habe. Es gab nämlich ja noch ein anderes Highlight, das hatten Sie mir mal verraten. Es gibt die älteste erhaltene Aufnahme Frankfurts. Das war vor einigen Monaten in den Pressen. Ist ein Bild auf der Zeile entstanden in Richtung Hauptwache. Und vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen durchgehen. Wie ist das Institut für Stadtgeschichte auf dieses Bild aufmerksam geworden?
Das Bild ist bekannt, seit das Historische Museum 1977 eine Ausstellung mit dem Titel »Wie Frankfurt fotografiert wurde« gemacht hat. Es wurde ausgestellt, weil ein Schweizer Sammler es zur Verfügung gestellt hatte. In dessen Besitz verblieb es dann auch wieder, bis ein Sammler aus dem Raum Frankfurt darauf aufmerksam geworden ist. Und der hat es dann, ich würde sagen, der war so freundlich, an das Institut für Stadtgeschichte zu denken. Weil mittlerweile bekannt geworden ist, wie intensiv wir uns hier um die fotografische Überlieferung kümmern. Das heißt, das ganze Wachsen der Fotosammlung, die Ausstellungen, die wir gemacht haben, die Veröffentlichungen, führen auch dazu, dass die Akzession und das Vertrauen, was das Publikum in das Haus hat, wiederum größer wird.
Und wie war das denn? Dann hat der Sammler hier angerufen und hat gesagt, ich habe das Bild, wollt ihr es haben?
Ja, nicht sofort. Also das Gespräch drehte sich zunächst mal um ein paar andere Fotos. Und ich will ja jetzt nicht so viel sagen. Wir wollen ja auch ein paar Geheimnisse bei der Geschichte lassen. Ich würde sagen, es war fast unterbreitet wie eine kleine Nebensächlichkeit, so dass die Überraschung natürlich umso größer war und man 3 bis 4 Mal hingucken musste, ist es das wirklich? Mhm. Das war so, ich würde fast sagen, vom Sammler so ein bisschen mit Understatement inszeniert.
Was war das für Sie für ein Gefühl, als Sie so diese älteste Aufnahme dann auch in der Hand hatten? Wie fühlt man sich da?
Ja, also zunächst mal freut man sich, die zu sehen und ist sehr überrascht über den grandiosen Erhaltungszustand, in dem sich gerade dieser Abzug befand. Die Aufnahme war gerahmt. Mhm. Ich hatte sie einmal solo kurz in der Hand, als es ausgerahmt war, für die Digitalisierung. Und dann kam sie sehr schnell wieder in den Rahmen. Und da hatte ich also die allergrößte Angst, dass ich diesem Ding nichts irgendwie antue.
Also was ist das für ein Stellenwert für das Institut für Stadtgeschichte, dieses Bild jetzt zu haben?
Ich würde so sagen, das ist eines der kostbarsten Einzelstücke, das wir haben. Mhm. Und innerhalb der Fotosammlung auf jeden Fall das kostbarste Einzelstück.
Kann man sich das einfach anschauen?
Im Laufe des nächsten Jahres wird es an einem Frankfurter Ort ausgestellt.
Okay. Aber es ist wahrscheinlich dann, also diese Aufnahme, dadurch, dass die so alt ist, ist wahrscheinlich auch super schwierig, dass man die nicht durch wahrscheinlich puren Lichteinfall irgendwie zum Zerbröseln bringt, ne?
So schlimm ist es noch nicht.
Okay.
Ja, also es ist noch nicht wie bei den Moorleichen oder den Mumien oder sonst Sachen. Empfindlich ist sie auf jeden Fall, aber der Ort, an dem es gezeigt wird, der ist so eingerichtet, dass man es eine kurze Zeit mal durchaus zeigen kann.
Das Bild ist 1846 entstanden.
Ja.
Können Sie beschreiben, was das für eine Zeit war in Frankfurt? Oder generell vielleicht auch die Zeil?
Ja, nun, die Zeit kennt man ja als den Vormärz. Hungerjahre in ganz Westeuropa, die große Auswanderung in Irland, aber auch Nahrungsmangel in vielen deutschen Regionen. Das spürt man in einer Stadt wie Frankfurt natürlich noch nicht so. Da hat man einen gewissen Reichtum. Der Reichtum setzt sich dann über Konsum auch in die Unterschichten fort, aber trotzdem werden die Nahrungsmittel teuer. Gleichzeitig gibt es jede Menge ungelöster politischer Fragen. Trotzdem fallen in einer solchen Situation des Mangels Unzufriedenheit mit den politischen Zuständen noch stärker auf, die sich dann 2 Jahre später entladen hat. In dieser Zeit versammeln sich in Frankfurt die Germanisten. Das sind so Vorfindungen. Es tagt in Frankfurt ein Montagskränzchen. Es ist also durchaus politische Unruhe. Das ist aber nichts, was man so einem Bild ansieht. Mhm. Ja, denn dieses Bild wirkt total ruhig. Ja. Da sieht man die Zeile und nichts ist los.
Genau, es ist super idyllisch, es ist wie ausgestorben.
Ja, super idyllisch. Also es gibt dafür 2 Möglichkeiten, dass die Zeile so leer ist. Die Zeile wird in Reisebeschreibungen dieser Zeit als belebt und Menschengewimmel beschrieben. Da ist sie leer. So, warum? Entweder der Fotograf hat gewartet, bis die Zeile menschenleer war, indem er am ganz frühen Morgen aufgestanden ist, wo die Sonne gerade so aufgeht und noch nichts los ist. Oder es kommt durch die lange Belichtungszeit. Der Verschluss war eine halbe Stunde offen. Und wenn da jemand läuft, dann zeichnet sich das überhaupt nicht mehr ab. Wenn Sie den Verschluss eine Sekunde oder anderthalb öffnen und die Person, die da steht, wechselt genau in der Sekunde ihren Standort, dann sehen Sie 2 Personen. Mhm. Aber nicht richtig, sondern wie 2 Geister. Mhm. Die Zeile war in der Zeit die Straße der Hotels und der Palais. Vornehme Hotels im klassizistischen Stil. Mhm. Die Hauptpost hinterm Roten Haus in Verbindung mit dem Palais Turn und Taxis. Hinten die Postkutschen gingen ab. Da, wo Luxushotels sind, siedeln sich auch Luxusgeschäfte an. Auch die gab es auf der Zeile, wo man Reiseandenken kaufte. Das Ganze öffnete sich zur breiten Hauptwache. Das war zu der Zeit schon das Größte an Boulevard, was Frankfurt zu bieten hatte.
Und die Hauptwache zu der Zeit noch kein Kaffee, oder?
Die Hauptwache noch kein Kaffee, sondern wirklich noch Quartier der Stadtsoldaten. Ja. Da war, ich würde sagen, das Militär in Kompaniestärke, etwa 100 Mann, stets anwesend. Die lösten sich ab und wenn irgendwo in der Stadt Unruhe war, was die normale Gendarmerie nicht mehr lösen konnte, dann marschierten die aus. Größere Wirtshausschlägerei, Uneinigkeit bei irgendeinem Handel, dann waren die da. Und hinter der Hauptwache, das sei noch hinzugefügt, exerzierten sie. Mhm. Deshalb der große Platz, auf dem dann später der Schillerplatz, ja, das Schillerdenkmal stand, und der danach auch Schillerplatz hieß. Also da, wo jetzt das,
das Loch ist.
Das Riesenloch ist.
Ich finde diese Aufnahme also aus so vielen Blickwinkeln so spannend. Auf der einen Seite, weil das Bild ist aus dem russischen Hof fotografiert worden. Ja. Da steht heute die Maizeil.
Maizeil.
Damals, wie Sie gesagt haben, Gasthof oder luxuriöses Hotel.
Luxuriöses Hotel, ja.
Heute einfach ein Geschäftshaus. Also das ist der spannende Fakt. Dann auch generell, wie die Häuser, die man auf den Bildern sieht, ausgesehen haben. Dann wahrscheinlich größtenteils zerstört durch die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg oder vorher umgebaut, abgerissen.
Ja, sowohl als auch. Es gab eine große Umnutzungszeit, so ab 1890. Die Hotels sind wegen des Bahnhofsbaus, Eröffnung Hauptbahnhof 1888, mehr in Richtung Hauptbahnhof gegangen. Und an die Stelle der Hotels, nicht in den Hotels, die mussten erstmal abgebrochen werden, kamen die Kaufhäuser. Und ab da, 1890, 95, 1900, wird die Zeilstraße der Kaufhäuser, was sie ja im Großen und Ganzen bis heute geblieben ist.
Und der Schillerplatz, also das war der Platz, in dem dann früher auch hingerichtet worden ist, das meinen Sie damit, oder?
Ja, wenn man das so genau wüsste.
Weil Sie eben meinen, Exerzierplatz
hier heißt? Exerzierplatz für die Stadtsoldaten zu marschieren.
Ach so.
Präsentiert das Gewehr.
Ja, ja, okay.
Also einfach, um soldatische Formalausbildung zu machen, marschieren links rum, rechts rum. Exekution gab es auch auf der Hauptwache. Das könnte auf diesem Platz gewesen sein. Es kann aber auch davor gewesen sein, wo der Schandesel und das Halseisen stand. Als Hinrichtungsstätte kam aber auch der Rossmarkt in Betracht. Die Vinzenz-Fettmilch-Hinrichtungen etwa sind auf dem Rossmarkt vollzogen worden.
Das ist eben auch der spannende Punkt mit dem Schillerplatz. Wenn man heute schaut, ist da dieses Loch. Und früher war das, weiß nicht, kann man so, wie so eine ganz, ganz kleine Parkanlage, beziehungsweise einfach ein Ort mit einem Denkmal und einfach im krassen Kontrast zu heute, ne?
Ja, da kann ich nur tief seufzen und kann sagen, ja, so ist es. man denkt halt heute, wenn man Plätze gestaltet, mehr an die Events, die darauf stattfinden könnten und macht alles plan, anstatt irgendeine Aufenthaltsqualität.
Ja. Eine andere Aufnahme, die ein Highlight für Sie war, zumindest habe ich das so vernommen, war das Mein Panorama von Karl Friedrich Mylius. Ja. Vielleicht können Sie mir nochmal erzählen, was es mit dieser Aufnahme so auf sich hat und warum das für Sie so ein Highlight war.
Die Existenz des Myliuschen Mainpanoramas ist bekannt. Es ist ja auch in dem wunderschönen Bildband über Mylius vollständig abgebildet. Der Städel hat mal einen Auszug daraus gezeigt.
Also ein über 7 Meter langes Panorama.
Genau. Ja. Mylius hat 1860 und 61 beide Seiten des Mains aufgenommen, die Frankfurter Seite, die Sachsenhauser Seite, und zwar jeweils alle 3 Uferabschnitte. Den Untermainkai, den Mainkai, Obermainkai und dann rüber auf die Sachsenhäuser Seite, Deutschherrenufer, Sachsenhäuser Ufer und den Schaumainkai. Man sieht ganz genau die Villenbebauung, so wie man sich das vorstellt und so wie es auch immer gesagt wird. Man sieht, das Ufer ist Anlandungsplatz für Schiffe in seiner Gesamtheit. Es gab ja noch keinen Westhafen. Das Material wird ausgeladen. Sofern es Baumaterial ist, bleibt es am leicht abfallenden Ufer liegen, wird ein bisschen aufgestapelt und das Ganze gehört einem Großhändler, der von da aus dann weiterverkauft. Die Kutscher holen das ab dort, die Transportarbeiter, die Spediteure, quälen dabei ihre Pferde. So entsteht in den 1840er Jahren der Frankfurter Tierschutzverein.
Ach ja.
Aus diesem Grund, weil die Pferde es unglaublich schwer hatten, in diesem sandigen Mainufer von dort die Waren wegzuziehen.
Ja.
Und die wurden halt dann von den Kutschern noch umso mehr angetrieben. Und es fanden dann einige Leute überhaupt nicht mehr den guten Umgang mit dem Tier. Und so kommt der Frankfurter Tierschutzverein zu seiner Gründung.
Ach krass.
Die dachten zunächst nicht an Katz und Hund,
ja,
sondern an Pferd. Also und später auch noch an Schlachtvieh.
Ja.
Katzen waren ohnehin keine Haustiere, Hunde ja.
Dann war wahrscheinlich dem Tierschutz damals auch ein Dorn im Auge, dass es diesen riesengroßen Schlachthof dann gab, oder? Auf Sachsenhäuser Seite.
Den gab es in den 1840er Jahren noch nicht. Da war sogar noch das alte Schlachthaus,
ja,
in Betrieb, unterhalb des Wegmarkts. Das ist erst in den 1880er Jahren dann aufgelöst worden und kam in den großen Sachsenhäuser Neuen Schlachthof. Mhm. Und der war für die damaligen Verhältnisse dann schon optimiert.
Okay.
Aus unserer Sicht von vor 20 Jahren, als er aufgelöst wurde, waren die Standards dann schon wieder höher entwickelt.
Zurück zu Mein Panorama. Also warum war das für Sie so dieses Highlight? Das war so die Frage.
Ja.
Und wie kam Sie auf oder wie sind Sie über diese Aufnahme gestolpert?
Das war so, dass auf dem Weg über einen Nachlass das zu uns kam. Also es wurde uns nicht angeboten durch den Handel oder von privat, sondern eine große, traditionsreiche Frankfurter Familie hat ihren Nachlass abgegeben. Und eine Kollegin kam mit diesem Stück auf mich zu, weil sie sich gar nicht so recht erklären konnte, wie sie das jetzt einordnen soll. Denn Fotos sind nicht ihre Spezialität. Mhm. Und ich habe mir gedacht, also das gibt's doch gar nicht, dass das jetzt da nochmal praktisch da ist.
Ja.
Und auch noch wunderschön eingepackt und unter meinen Kai beschriftet. Am Ende hat sich das dann leicht erklären lassen. Da die Familie Eigentümerin einer dieser Villen war, hat sie bei Mylius nochmal diesen Uferabschnitt bestellt. Mhm. Das waren ungefähr 6 Bilder, so ziehharmonikaartig zusammengeklebt und in eine schöne Schmuckkassette getan. Da das aber starker Kleber war, war das Ganze natürlich ein Fall für unsere Restaurierungswerkstatt, denn sowas schadet auf Dauer natürlich den Fotos.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, Sie haben jetzt über 30 Jahre hier verbracht. Was war so Ihr Highlight in Frankfurts Geschichte oder das, was Ihnen so untergekommen ist? Oder gibt es also nicht nur so an Fund, sondern vielleicht auch wirklich so an Akte, an Geschichte, an Bild? Oder es gibt gar nicht so dieses eine Highlight, sondern die gesamte Geschichte ist es.
Ja, es ist die gesamte Geschichte. Es ist vielleicht auch die gesamte Geschichte und der große Bereich, der mich immer wieder zurückgeholt hat. Ich hätte einmal in den Taunus gehen können in eine Gemeinde, einmal im Landkreis Offenbach in eine. Aber immer hat man mich hier behalten wollen. Und ich habe mich auch gerne behalten lassen, mhm, weil einfach das Spektrum in der Großstadt an Inhalten größer ist, die man bearbeiten kann. Mhm. Selbstverständlich, wenn man in der kleineren Stadt sogenannte Einzelkämpfer ist und macht die Öffentlichkeitsarbeit, das Archiv, Publikationen, alles in einem, ist das interessant. Aber irgendwann wiederholt sich das, was man beerkennen kann. Hier in Frankfurt wiederholt sich selten irgendwas. Es gibt zwar Dinge, die immer wieder auftauchen, wie das neue Frankfurt Ernst Mais, die Altstadt und so weiter. Das sind Dauerbrenner. Aber es kommt immer wieder Neues dazu. Es gibt Unentdecktes. Das ist der Vorteil der Großstadt. Der Bestand, über den ich mich am meisten gefreut habe, dass er hier ist und der auch große Priorität in der Auswertung hat. Da haben wir also keine Minute gewartet, bis wir rangegangen sind. Der ist inzwischen auch vollkommen fertig, ins Netz gestellt. Kann er aus urheberrechtlichen und Recht am eigenen Bild gründen, nicht ohne weiteres werden. Aber erschlossen ist er seit einiger Zeit schon, ist das Bildarchiv der Frankfurter Rundschau.
Warum?
Das ist deswegen so unschätzbar, weil ein Pressefotograf durch seinen Presseausweis und seine Kontakte noch einmal ganz woanders hinkommt als irgendein normaler Fotograf ohne einen solchen Ausweis und ohne diese Kontakte. Und der zweite große Vorteil ist, in solchen Redaktionen wird sorgfältig gearbeitet. Die Bilder tragen ihr Datum und auch, was sie darstellen. Und das ist eben bei den wenigsten Bildern, die wir reinbekommen, der Fall. Also freut man sich, wenn man das hat. Außerdem kam es in einer bestimmten Gliederung. Man sieht, wie die Bildarchivare in der Zeitung selbst gearbeitet haben. Diese Gliederung haben wir auch ungefähr erhalten. Und durch diese schnelle Erschließung und sorgfältige Auswertung gehört dieser Bestand mit S7, Frankfurter Rundschau, mittlerweile auch zu den am meisten genutzten Beständen. Und darüber freue ich mich, dass die Arbeit dann sofort in die Nutzung übergeht und die Öffentlichkeit sofort was davon hat.
Da muss ich halt auch sagen, also ich bin ja auch oft hier und wühle mich so durch die Bilder. Und das sind halt, also erstmal sind es haufenweise Bilder, aber wie Sie sagen, man findet, egal welches Thema man eigentlich in gewissen Jahren beackert, man findet immer in irgendeiner Form Aufnahmen von der Frankfurter Rundschau.
Ja.
Und wie Sie auch sagen, in der guten Qualität.
Ja, das liegt einfach daran, das waren Berufsfotografen, die breit gestreut das gesamte Stadtgeschehen beackert haben, vom Sport bis zum alten Nachmittag und natürlich die großen Haupt- und Staatsaktionen. Es ist eigentlich fast alles dabei.
Aber wie ist es jetzt, wenn man so sich jetzt mal in der Zukunft überlegt? Früher wurde noch analog fotografiert, da gab es ja dann auch noch die Negative oder die Bilder selbst. Jetzt gibt es das ja eigentlich nur in digitalen Varianten. Also jetzt natürlich der Blick in die Zukunft, aber haben Sie noch eine Einschätzung, ob dann die digitalen oder die Dateien dann einfach übergeben werden?
Ja, die Zukunft ist schon da. Ungefähr in den Jahren zwischen 1998 und 2002 sind die Fotografen zur Digitalkamera übergegangen. Auch die Pressefotografen, auch die Redaktion. Mhm. Weiter als 2000, 2001 reicht kein analoges Bildarchiv. Und jetzt, 2020, setzen sich da schon die ersten Fotografen zur Ruhe. Und wir haben also schon längst digitale Fotografennachlässe oder digitale Teile erworben. Die sind mit den entsprechenden Metadaten versehen durch die Kamera. Mhm. Der Fotograf hat es eingegeben. Da geht also nichts verloren an Datum und Betextung. Auch an der Bildqualität geht nichts verloren. Ich sehe da keinen jetzt unbedingt anderen Stil der Fotografie. Die sind nach wie vor gut. Das Auge des Fotografen ist geblieben. Auch die Art der Bewertung, Schnittmenge zwischen fotografischer Qualität und Informationsdichte ist ähnlich. Man kann das Ereignis genauso in Szenen auflösen und für die Szene das beste Foto finden. Und die Bewertung ist sogar leichter. Klick, angucken, Klick, angucken, Klick. Ja. Und dann vielleicht noch ein zweiter Durchgang.
Und das kann man auch als Nutzer einfach zum Beispiel hier im Lesesaal dann machen, ne?
Ja, das wird demnächst unsere Art der Benutzung sein, wenn das alles mal digital vorliegt oder die Teile, die bereits digital vorliegen, werden dem Nutzer, der Nutzerin im Lesesaal am Rechner präsentiert. Damit geht eine Vision, die wir als junge Leute 95, 96 hatten damals, wir Fotoleute, der Kollege in der Fotowerkstatt und der damalige Administrator, diese Vision geht so allmählich in Erfüllung. Kein Bild muss mehr direkt angefasst werden. Wenn es unbedingt sein muss, ja. Aber ansonsten werden die Bilder maximal geschont.
Sie gehen jetzt Ende Oktober in Ruhestand. Wie schwer fällt es Ihnen, die Geschichte der Stadt loszulassen?
Ja, ich würde sagen, nicht so sehr. Also ich freue mich, dass ich durch ein paar Publikationen einen ganz kleinen Teil dazu beitragen konnte, auch zur Bebilderung von Publikationen. Ich freue mich, dass es weitergeht in dieser Hinsicht. Ich glaube aber, es wird jeder Ruheständler irgendwann sagen, jetzt ist es auch gut. Mhm. Ja, so wie jeder Fußballer sagt, so jetzt habe ich mal 10 Jahre in Deutschland gespielt, jetzt will ich mal 2 Jahre in England spielen, weil es einfach irgendwas anderes ist. Ich kenne es jetzt. Und so sehe ich den Ruhestand auch. Ich bleibe ein bisschen in der Materie und kümmere mich am Heimatort um das Gemeindearchiv und das Pfarrarchiv. Und ich mache auch ein bisschen ganz andere Sachen.
Herr Picard, wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben, aber auch für die Zeit in den letzten Wochen und Monaten. Mir bedeutet der Austausch mit Ihnen total viel und ich weiß noch, als ich das erste Mal hier reingelaufen bin und da kannte ich Ihre Bücher schon und dann sehe ich sie und da dachte ich so, boah, da ist er, mein Vorbild. Sie haben mir hier immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und ich werde Sie echt vermissen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einfach nur das Beste.
Gerne, ich habe es ja auch an den richtigen Mann gebracht und sehe, dass ich das jetzt schön weiterverbreitet.
Dann vielen, vielen Dank. Das war Tobias Picard, der seit 1990 am Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt arbeitete und nun, 33 Jahre später, im wohlverdienten Ruhestand ist. Seine Werke waren und sind bis heute für mich wichtige Impulse, Richtungsgeber und Motivation, mich mit Frankfurts Geschichte genau zu beschäftigen. Mit ihm tritt ein aus meiner Sicht sehr engagierter Historiker und Archivar ab. Mit so viel Detailwissen, mit so viel Leidenschaft. Ich habe ihm unglaublich viel zu verdanken und ganz ehrlich, er fehlt mir jetzt schon. Wenn ihr noch mehr über Frankfurts Geschichte erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt vorbei. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.